Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Einen wunderschönen Sonntagmorgen, liebe Claudia.
Einen wunderbaren Sonntagmorgen, liebe Anke. Wo bist du?
In Weilbach.
Wie schön.
Ja, alles gelb. Hier riecht's fast noch nach dir.
Aber nicht nach meinem Parfüm, oder?
Nein, nach deinem Diffuser.
Ja. Ja. Ach, wie schön. Ja, wir haben immer ich habe gestern zum Beispiel, um mich solidarisch zu erklären, weil ich nicht in Weilbach sein konnte, habe ich die gleiche Mischung reingemacht. Wir haben eine Shine-On-Mischung.
Ja, ich habe die auch zu Hause. Ja.
Ja, und da riecht das so, wirklich, du kommst rein und ich denke so, wenn du dann die Augen zumachst, so, oh, wir sind in Weilbach und wir haben gleich Seminar zusammen.
Ja.
Was immer sehr schön ist und überall stehen gelbe Rosen. Es ist einfach alles gelb.
Alles gelb, es leuchtet richtig. Ja, ich mag das auch. Und was das Schöne ist, die ganzen gelben Rosen, wenn dann die Menschen wieder weg sind, dann mache ich aus den vielen kleinen Streusen ein. Streusen heißt ja, stimmt schon.
Streusen, ja.
Wir müssen einfach sagen, es ist Sonntagmorgen, 7 Uhr. Ne? Ich meine, da ist vielleicht noch nicht jede Hirnzelle wach.
Ja, und ich habe Migration, und ich habe sowieso
du,
alles.
Du sagen. Sowieso, du bist eh fein.
Darf ich das überhaupt noch sagen, dass ich Migration habe?
Das weiß ich nicht, aber du hast es gesagt.
Ja, und ich habe Migration. Es ist ja so.
Das stimmt, wenn man das so formulieren möchte, aber es ist garantiert nicht politisch korrekt. Aber es ist witzig.
Wahrscheinlich.
Und Humor ist was Wichtiges.
Und ich bitte, also das ist auch wieder was, ich möchte niemandem zu nahe treten, ne? Also wenn ich das immer sage, also auch an dieser Stelle, das ist einfach für mich ein Running Gag, weil er mir auch hilft. Er hat mir wirklich das Leben gerettet, also das Leben in Anführungsstrichen, weil ich mich oft für Dinge geschämt habe und habe dann versucht, sie zu verheimlichen. Und irgendwann habe ich dann so einen, in Anführungsstrichen, Witz draus gemacht und habe gesagt, naja, ich habe Migration, das kann schon mal passieren, dass ich ein Wort falsch schreibe an die Flipchart. Und seitdem kann ich aber frei damit umgehen. Das ist der Hintergrund, warum ich das immer sage. Und ich möchte wirklich keinem zu nahe treten an dieser Stelle. Direkt in Minute 2 eine Entschuldigung von mir.
Ich weiß nicht, ob du dich dafür entschuldigen musst. Ich denke halt einfach, also was ganz, ganz wichtig ist, ist, Humor ist ein so großes Werkzeug, um mit dem Leben zurechtzukommen. Da haben Menschen ganze Bücher drüber geschrieben. Und Jan kann da auch mitsingen mit diesem Lied, von wegen falsch verstanden werden. Aber da kann ich inzwischen ganz gut mit leben. Also mir ist es nicht egal, dir wahrscheinlich auch nicht, was Menschen über dich und von dir denken.
Nein, auf jeden Fall.
So abgebrüht sind wir nicht. Nur so wichtig ist es jetzt dann auch nicht. Also mir ist es wichtiger, was ich von mir denke.
Also ich kann es mittlerweile gut sortieren. Das hilft mir, dass ich sagen kann, ist es jetzt wirklich wichtig? Also ich bin nicht mehr so angreifbar, so aus der Lameng heraus. Ich kann zumindest jetzt schon darüber nachdenken und kann es dann einsortieren. Und das ist sehr schön. Das war mal anders, aber ja, genau. Also egal, auf gar keinen Fall. Natürlich wollen wir Menschen immer gefallen. Das ist ja evolutionär in uns angelegt.
So ist es, ganz genau.
Aber dass man so, wir haben zum Glück ja auch einen Kopf zum Denken mitbekommen, dass wir über Dinge nachdenken können, dass wir mal eine andere Perspektive einnehmen können, dass wir gucken können, was hat der andere Mensch für einen guten Grund, vielleicht in dem Moment so zu handeln, ohne das jetzt gut zu heißen, sondern einfach es zu verstehen und dann auch bei demjenigen lassen. Ja, das funktioniert ganz gut.
Ich denke auch, wir sind Gruppenwesen, wir müssen im Prinzip in einer Gruppe zurechtkommen, weil wir alleine einfach nicht überlebt hätten. Und ich bin auch sicher, wir würden auch alleine nach wie vor nicht überleben. Und wie gesagt, ich packe dann die gelben Rosen, so viel zu alleine leben, und bringe dann praktisch den ganzen großen, dicken, gelben Rosenstrauß meiner Mutter. Die freut sich also immer, wenn hier Seminare sind, weil sie dann Blumen kriegt. Dieses Mal war kein Seminar. Dieses Mal habe ich einen Vortrag hier gehalten und bin sehr, sehr spät ins Bett, also für meine Verhältnisse viel zu spät. Und am nächsten Morgen, habe den Wecker natürlich wie immer, also ich stelle mir ja einen Wecker, meistens wache ich vorm Wecker auf. Dieses Mal bin ich nicht vorm Wecker aufgewacht und dann habe ich was gemacht. Das habe ich vor Jahrzehnten zum letzten Mal gemacht. Du kennst doch diese, ich nenne sie immer die Wundertaste, diese Schlaftaste, wo du so drauf tippst und dann, also ich habe das Handy als Wecker, und dann klingelt das Ding 9 Minuten später wieder. Mhm. Es gab Jahre, da habe ich das jeden Morgen gemacht. Da habe ich mir den Eckwecker extra früher gestellt, um dann möglichst lange auf die Schlaftaste drücken zu können. Nur das Thema ist, damals habe ich es echt nicht begriffen, aber jetzt weiß ich's. Man schläft ja nicht mehr wirklich richtig tief. Das ist immer nur so ein Verschieben, Hinausziehen dieses Aufstehens. Und ja, das war, habe ich vorgestern gemacht, und ich hatte Online-Seminar und bin so auf die letzte Sekunde im Prinzip aufgestanden. Und dann, ich kam mir vor, als hätte mich jemand in meine Schulzeit zurückgebeamt. Musste alles schnell gehen, schnell duschen, alles zack, 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 und das morgens. Das geht ja gar nicht. Ich war so wütend auf mich. Mir hat dieses Wecker weiterstellen, ich habe einen halben Tag gebraucht, um mich wieder einigermaßen mit mir zurechtzufinden, weil ich mir dachte, wie kann man nur so blöd sein, sich selber in so eine Situation zu bringen, obwohl ich doch weiß, dass es genau in diese Situation führen wird. Ich durfte also mal wieder die Erfahrung machen, habe ich jahrelang nicht gehabt, zu mir selber nicht sehr nett zu sein, mit mir nicht nett zu sprechen und wütend. Ich kann unglaublich wütend werden. Das konnte ich schon als Kind. Das habe ich mir bewahrt.
Sprechen wir über Wut heute?
Lass uns über Wut sprechen.
Das ist sehr
und
gut.
Über
Wut ist ein gutes Thema.
Wut ist gut und Wut macht auch. Wut ist, finde ich, eine ganz wichtige Emotion, weil sie so kraftvoll ist. Und wir reden ja auch oft über Gewalt und über Kinder und so weiter. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn ich wütend werde. Da werde ich natürlich täglich wütend, weil mir diese Wut die Kraft gibt, weiterzumachen. Weil das ist einfach, das finde ich ungerecht und dann weiter.
Was ist denn der Unterschied zwischen Ärger und Wut? Also dass du dich über etwas ärgerst oder dann tatsächlich wütend wirst. Was ist denn daraus der Unterschied? Oder wie spürst du das?
Ich spüre, dass das Ärger gibt mir keine Kraft. Mhm. Ärger grummelt so in mir rum und das ist, würde ich es jetzt als Farbe beschreiben müssen, wäre das so grau, braun, grummelig, so überflüssig im Prinzip. Also Ärger finde ich ziemlich überflüssig. Aus einem Ärger heraus kann aber eine Wut entstehen. Und Wut ist was für mich, was ganz, ganz Klärendes, ganz Kraftvolles. Und wie gesagt, wenn ich wütend werde, wenn ich mitkriege, was so mit Kindern passiert, ist es also ohne Wut, hätte ich dieses Thema schon sein lassen. Ich brauche da die Wut als Motor.
Ja, als Antrieb, genau, ja. Wollte ich gerade sagen. Ich finde das gerade ganz spannend, weil also dieser Unterschied, ich könnte mir auch vorstellen, wenn du verärgert bist, dass man da noch rationalere Entscheidungen vielleicht auch treffen kann. Mhm. Und wenn man wirklich wütend ist, so richtig wütend ist, dass das auch eine, wie so eine Notfallreaktion ist. Also, dass man, wenn man wirklich sehr aufgebracht ist, hat man ja zwei Möglichkeiten. Entweder greife ich an oder ich haue ab. So. Und das eine ist vielleicht durch eine Wut, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, wirklich auch anzugreifen, wirklich nach vorne zu gehen. Und wenn ich in die Angst gehe, dass ich dann eher den Rückwärtsgang einschalte und abhaue. Also das sind ja Reaktionen, die nach einem sehr großen Schreck dann kommen, wo ich ja Hirnregionen habe, die jetzt nicht mehr unbedingt rational entscheiden.
Ja, wobei ich unterscheide bei Wut schon auch noch die Intensität der Wut. Also wenn du jetzt sagst von wegen Angriff oder Flucht, also ich werde nicht so wütend, dass ich, also in diesen Momenten, in diesen Fällen, wo ich jetzt gerade drüber gesprochen habe, nicht so wütend, dass mir Angriff oder Flucht bleibt oder nur sehr abgemildert, weil für mich bedeutet Angriff dann, ich komme ins Tun.
Ja, das meine ich. Ich meine das jetzt auch nicht im Mittelalter gedacht, dass du jetzt deine Menschen angreifst, sondern auch das heutige Jahrhundert transportiert, so wie es dann jetzt aussieht. Du kommst ins Tun. Das ist natürlich gut, dass du dann diesen, das ist ja dann auch, denke ich mal, ein Cocktail an Hormonen und anderen Stoffen, die halt ja auch im Gehirn ausgeschüttet werden, wenn du das dann wirklich für ins Tun nutzen kannst. Können wir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die Wut nicht so konstruktiv ausleben.
Ja gut, es ist ja das, was wir lernen, also lernen sollten im Idealfall, weil eine Wut nicht konstruktiv ist halt einfach, ja, destruktiv, haha, zerstört. Und wenn ich wütend bin, kann ich eben sehr, sehr konstruktiv ins Handeln kommen.
Ja.
Aber es ist natürlich Stress, das darf man nicht vergessen. Also ich hatte, als ich den Wecker jetzt weitergestellt habe, das war erstmal nicht konstruktiv. Ja? Also ich habe meinen Körper die ganze Zeit unter Stress gesetzt. Ich habe ja nicht mehr wirklich geschlafen. Ich wollte ja nur von wegen so, oh, ich kann auch nicht, oh, ich kann auch nicht. Und es wäre wesentlich leichter gewesen, dieses, der Wecker klingelt, einmal aufstehen, einmal duschen, wach. Und so war das praktisch eine Hinausziehen des Leides. Gesund ist es natürlich nicht, wenn ich die ganze Zeit wütend bin, weil ich die ganze Zeit Stress habe. Du hast von den Hormonen gesprochen. Stresshormone natürlich Cortisol erstmal, Adrenalin und Noradrenalin, also Nebennierenrinde und Amygdala beteiligt. Mhm. Und klar, man ist dann gleichzeitig aber auch gestresst und gleichzeitig leistungsfähig.
Ja, klar. Mhm.
Das ist schon auch, also ich sehe die Wut wirklich als sehr pro, also ich habe eine sehr produktive Wut und das ist praktisch diese Phase, in der es mir dann zum Beispiel nicht, in der es mich nicht interessiert, was irgendjemand denkt. Also wenn ich die ganze Zeit daran interessiert wäre, was irgendjemand über mich denkt, würde ich viele Dinge, die ich auch in der Öffentlichkeit sage, nicht sagen.
Ja. Und besonders, wenn dich dann, wenn du die Situation siehst, für die du ja einstehst und wo du Dinge verändern möchtest, dich das wütend macht und dann eben auch in diesem Punkt produktiv machst, dass du sagst, ich stehe morgens um 4, 5 Uhr auf, um zu schreiben, um Sonntagmorgens um 7 Uhr einen Podcast zu machen, um mit Menschen zu reden, um Angebote zu machen, Du könntest ja in der Zeit auch andere Dinge tun. Du könntest einfach im Bett liegen bleiben, viel mehr Freizeit haben und andere Sachen machen. Aber das ist ja dann auch tatsächlich, dass es in die Produktivität kommt. Ich habe gerade, wo du darüber gesprochen hast, habe ich gedacht, das ist ja krass. Ich glaube, Wut ist ja ein Gefühl oder eine Emotion, also vorm Gefühl noch, was ja nicht unbedingt steuerbar ist. Also ich kann mich jetzt nicht entscheiden, werde ich wütend oder nicht, sondern das ist da. Ich glaube, dass man entscheiden kann, wie man sich dann verhält. Also
ja,
wie du ja eben sagst, man lernt, wie man damit umgeht. Jetzt denke ich gerade an mich. Mhm. Ich habe zum Beispiel schon gelernt, dass auch wenn diese Emotion Wut kommt, dass ich die aber nicht zeigen darf. Also bei mir sagen ja Leute gerne, Mensch Claudia, du bist immer so ruhig und du bist ja total der Fels in der Brandung. Und
die haben noch nie mit dir telefoniert, während du Auto gefahren bist.
Ja, genau. Das natürlich auch nur, wenn ich Menschen sehr, sehr vertraue. Ja, also dann habe ich auch ein Schimpfworte-Repertoire. Aber das ist auch wieder mein Migrationshintergrund, um das an dieser Stelle nochmal zu
betonen. Du, jetzt red dich doch mal nicht die ganze Zeit raus.
Ich bin total stolz auf den. Also,
okay, wenn du Auto fährst, das ist so herrlich. Ich mag das mal ein bisschen verraten. Ich verrate natürlich nicht, welche Schimpfwörter du benutzt. Aber wenn wir telefonieren und wir fahren ein Auto, entweder Claudia oder ich oder beide, da ist irgendwie nicht ganz so entspannt.
Das ist ja auch richtig. Also ich kommentiere dann sofort, aber zum Glück ist es dann ja auch ganz schnell wieder weg und ich denke über so ein blödes A-Punkt nicht mehr lange nach. Aber ich habe tatsächlich, auch wenn ich sehr, sehr aufgebracht bin und innerlich auch wirklich sehr, sehr tobe, dann man merkt es nicht. Ich kann unfassbar gut gute Miene zu bösem Spiel machen, nennt man das so. Dass ich denke, das ist eine Trauma-Überlebensstrategie beziehungsweise eine Trauma-Folgekompetenz.
Gerade wollte ich sagen, das ist beides. Das ist in meinen Augen, das haben wir beide.
Ja.
Wir können beide. Das kriegt, also ich sage immer, wenn ich nicht will, dass jemand nicht sieht, was ich denke, keine Chance.
Das ist, finde ich, aber auch eine große Kompetenz und deswegen beides, auch Trauma-Folge-Kompetenz, wenn absolut. Ich es dann auch steuern kann. Nur genau. Manchmal, Anke, das finde ich total lustig, sieht man es mir schon an, weil bekomme dann so rote Wangen. Ich werde dann schon, also meine Gesichtsfarbe sieht dann sehr, sehr.
Wirst du rot vor Wut? Bist du eine, die rot wird vor Wut?
Manchmal ja, manchmal werde ich rot vor Wut, weil, ich meine, gut, in mir heizt es sich ja auch total auf. Ne? So.
Also das sieht man, oder Blutdruck?
Nee, das sieht man.
Das sieht man. Du bist ja auch alt, du hast ja auch Blutdruck. Du hast nicht nur Migration, du hast auch Blutdruck.
Oh, Anke. Also Migration finde ich ja total schön. Ja? Aber alt und Blutdruck nicht.
Ich will dich gerade ein bisschen wütend machen. Vielleicht kommen wir dann in den Genuss.
Nicht, dass ich zu dir Dinge sage wie zu den Autofahrern. Nein, diesen Genuss, den werden wir nie kommen und schon gar nicht im Podcast. So weit kann ich mich so. Und meine Gesichtsfarbe sieht jetzt auch keiner. So, insofern. Aber was ich sagen wollte, liebe joggende Zuhörer, die jetzt ein bisschen schneller joggen können.
Und garantiert ein rotes Gesicht haben.
Genau. Aber jetzt im Winter kühlt es ja immer ab. Aber das ist eben auch dieses Rot. Ich habe dann wirklich mal geguckt und nachgeforscht. Und dann habe ich eben auch gesehen, dass es ist ja auch eine sehr gute Reaktion. Also wenn ich so hochheize, ist mein Körper ja auch wieder sehr schlau und möchte mich abkühlen. Das heißt, er jagt das Blut eben auch in die Regionen, also in die Hautregionen, die äußeren Hautregionen, wo es dann auch wieder für Abkühlung sorgen kann.
Okay.
Also man merkt schon, also ich werde schon auch rot vor Wut. Ich werde aber auch rot, wenn ich vor Leuten spreche, vor Aufregung oder so. Da merkt man mir auch an der Gesichtsfarbe an. Da versuche ich es tatsächlich auch mit beruhigenden Atemtechniken, weil ich ich finde es nicht so toll, wenn ich wie so ein Streichholzkopf irgendwo stehe und vor Leuten spreche. Deswegen regel ich mich da schon immer auch was runter. Das ist ja das. Die Emotion ist da. Ich kann aber lernen, wie ich damit umgehe. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges.
Allerdings, also mein lieber Mann, und wir wissen auch alle, dass die Emotion, das ist eine Sache von Sekunden, gell? Wir reden nicht mal von Minuten.
Ja, noch nicht mal von Sekunden, das ist ja noch weniger, also es ist ja Wahnsinn, zack ist das da.
Ist es da, aber und dann geht's aber, du kannst sofort dann eben aus der Überlebensstrategie in den Denkmodus gehen. Und das glaube ich, also Kinder können es natürlich noch nicht, aber Erwachsene sollten es können, weil sie haben es hoffentlich gelernt. Und damit wir nicht gleich schon wieder zu den Kindern kommen, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir, egal welche Emotionen es sind, aus einer Emotion, müssen wir ein bisschen unterscheiden, wieder zum Gefühl, hatten wir einen eigenen Podcast dazu, wir sind nicht unsere Gefühle, die können wir steuern und zwar Emotionen erstmal nicht, aber danach sofort praktisch über Gefühle und ich kann mich entscheiden und das war auch der Trick vorgestern, ich weiß es natürlich und ich kann mich entscheiden, ob ich wütend auf mich bin, ob ich den ganzen Tag mit mir nicht besonders freundlich spreche oder nicht. Und ich habe für meine Verhältnisse sehr lang gebraucht, das waren ein paar Stunden, da war ich dann schon online, kriegt natürlich keiner mit. Aber da habe ich mir immer noch gedacht, wie kann man nur so blöd sein? Wie kann man nur so blöd sein? Jetzt habe ich den ganzen Tag Stress. Also den Stress habe ich nicht, weil ich den Wecker weitergedrückt habe. Den Stress habe ich, weil ich viele Dinge, die ich normalerweise zwischen 5 Uhr und 8 Uhr erledige, sind 3 Stunden, die haben mir gefehlt. Und ich wusste ja, ich bin in Weilbach, ich kann nach dem Seminar auch nicht was machen, weil da ist schon wieder irgendwie was anderes geplant. Hier wohnen ja auch Verwandte und andere Menschen, die ich kenne. Und ich habe mich praktisch selber in eine Lage versetzt, aus die ich im Prinzip nicht mehr ganz so gut regulieren konnte. Wenn ich aber nicht meine Aufgaben erledige, wie E-Mails schreiben und so weiter, warten ja andere. Also es betrifft ja nicht nur mich, es betrifft ja auch andere und das hat mich wütend gemacht. Aber über diese Wut nochmal, ich habe mich dann bis mittags, hatte ich mich wieder in meiner Mitte. Die macht halt auch kreativ und produktiv. Ich war ungefähr doppelt so schnell und ich bin sowieso schon nicht unbedingt eine ganz langsame.
Das stimmt.
Und wenn du das jetzt erzählst von wegen, dass du dich durch Atemtechniken auch wieder in eine Gesichtsfarbe, deine Gesichtsfarbe so regulieren kannst, dass du sagst, ich kann jetzt auf eine Bühne gehen und ich, wie gesagt, ich kenne ja auch deine klitzekleinen Wutanfällchen im Auto, wenn dich jemand schneidet oder wenn irgendjemand drängelt und also die Situationen, die wahrscheinlich hier auch alle kennen, die zuhören. Das ist eine Sache von Sekunden. Du gehst hoch und bist runter.
Ja, genau.
Das heißt, du regulierst dich selber. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erstmal Wut einfach auch erkennen als Wut. Dann natürlich überlegen, warum sind wir müde? Und ich glaube, dass auch eine Wut ist ja auch eine Botschaft für uns selbst. Also die sagt uns ja, um was geht's denn jetzt gerade? Und wenn man Wut ablehnt, im Sinne von, das ist eine negative Emotion und ich will die nicht haben, dann glaube ich, kann sie nicht gehen. Dann muss sie da bleiben. Und was unterdrückte Wut, vielleicht magst du dazu noch was sagen, wenn du Wut eben nicht zeigst und die, auch als Kind natürlich, weil das oft wird Wut, können Erwachsene die Wut von Kindern schlecht aushalten. Und ich glaube, du weißt auch warum und wirst es gleich erzählen. Und ich glaube, wenn wir das nicht lernen, mit Wut umzugehen und Wut auch zu leben, also mit zu leben meine ich, die wieder zu regulieren und die konstruktiv zu nutzen, dann glaube ich, kann sie sehr zerstörend sein.
Du hast es eben so schön gesagt, dass wir den Umgang mit Wut lernen. Also wir haben eine Emotion, die haben wir, die spüren wir und dann lernen wir, wie wir damit umgehen. Und ich habe sehr lange auch erstmal gebraucht, das festzustellen, weil ich habe schon auch geglaubt, dass ich diese unfassbar ausgeglichene Person bin, die jeder so in mir sieht. Und habe aber irgendwann wirklich merken müssen, dem ist nicht so. Und dann auch mit ärztlichen Untersuchungen, Cortisolspiegelmessungen und andere Dinge und da wirklich mal ganz genau hingucken, konnte ich das eben auch nachweisen, dass es in mir tobt, während es im Außen tatsächlich gar nicht so sichtbar ist. Und dann bin ich dem Ganzen auch mal so auf den Grund gegangen und im Zusammenhang auch mit meiner Arbeit mit Kindern und auch mit meinen Ausbildungen und dem Beschäftigen mit eigenen Sachen, also den ganzen Selbsterfahrungen, die dazu gehörten, war es sehr spannend zu erkennen auch, wo denn ja da auch so der Ursprung ist oder wie wir uns verhalten. Und Kinder, wenn Kinder etwas lernen sollen, dann lernen sie das ja nur im Umgang mit uns Erwachsenen. Ich meine, Martin Buber sagt immer, ein Mensch wird am Du zum Ich. Das finde ich ja, ich mag einfach diesen Satz sehr.
Wundervoll, wundervoll.
Weil der sagt einfach alles. Ne? Ja, wir können jetzt auch den Podcast stoppen und jeder überlegt sich mal, was damit gemeint ist. Also,
meinst du, wir sollten Hausaufgaben im Podcast verteilen? Ja, genau. Und heute denkst du mal bitte über dieses Zitat nach. Du, was ich ganz gern ergänzen möchte, du arbeitest nicht nur mit Kindern, für die den Podcast nicht kennen. Du hast auch drei eigene, zwei Erwachsene, ein fast erwachsenes Kind.
Ja.
Und ich denke, du hast ja praktisch immer Menschen um dich rum in allen Altersklassen. Du bist, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, der von null und noch nicht einmal geboren bis 81. Das ist dein täglich Brot.
Das stimmt.
Jeden Tag von 0 bis 81 alle Altersklassen.
89, um dich rum. Nehmen wir mal die Schwiegermutter mit rein.
Oh, die wusste ich nicht. Okay, nehmen wir die Schwiegermutter. Schwiegermutter, Entschuldigung, ich wusste das nicht. Also okay, 89. Und ich meine, das ist natürlich eine unglaubliche, das ist ja wie so ein Altersblumenstrauß. Es ist alles da, mit allen Bedürfnissen. Und das ist ja das, was ich so wahnsinnig bewundere bei dir. Du bist ja nie alleine. So ganz wenig.
Das stimmt.
So minutenweise.
Wow. Ja, ich nehme mir schon meine Auszeiten und gehe dann meistens, weil ich die hier im Haus tatsächlich nicht habe. Jetzt bin ich aber auch das Zentrum des Hauses. Ich bin so eine Kümmermutter. Ich bin so, hast du Hunger, brauchst du irgendwas? Ich bringe es dir. würden meine Kinder jetzt auch sofort bestätigen. Also da möchte ich mich gar nicht beschweren. Ja. Ich kann das gar nicht. Wenn ich hier oben in meinem Büro sitze und ich höre Kinder in der Küche klappern, dann zieht es mich runter. Dann fange ich an zu schweben und bin schneller in der Küche, als man gucken kann, weil ich mich dann um alles kümmern muss. Ja. Brauche ich gar nicht. Die sind ja schon groß. Aber ich möchte es einfach auch. Und deswegen gehe ich, wenn ich wirklich...
Ja, und du machst es, und da möchte ich jetzt was dazu sagen, weil du machst es nicht, das ist keine Traumafolgestörung.
Nein,
du machst es einfach so gern. Ja, also als du neulich auch bei mir zu Besuch warst, da standst du am Herd und hast, ich weiß nicht, wie viele Palatschinken für uns gemacht. Du hast mir diese extrem leckere vegane, ich bin übrigens immer noch vegan,
und du wirst so auch bleiben.
Ich glaube auch.
Ja.
Ich glaube echt, ich habe meine Heimat gefunden.
Das ist sehr gut. Ich werde dich immer daran erinnern, wie gut es dir geht. Und dann werde ich dich fragen, möchtest du das oder möchtest
du
das nicht?
Wenn
du kurz davor bist, ins Schweinebrötchen zu beißen, werde ich dich fragen, Sekunde, Anke, denk nochmal nach.
Ja, Schweinebrötchen ist nicht das Thema, wenn, dann wird es mal Buttermilch oder Käse sein.
Ja, gut. Aber da könnte ich dich auch bekräftigen und sagen, es gibt wunderbare Hersteller, wo es vielleicht noch vertretbar ist, das ab und an dem Körper zu geben, wenn der Körper tatsächlich danach verlangt. Ja.
Also, okay, also für alle, die dran denken, nochmal zurück. Aber nein, es geht mir einfach wahnsinnig gut damit. Es ist, ich war zu, also lange nicht mehr so klar im Kopf und glücklich mit mir.
Ja.
Boah, herrlich. Ja.
Da, das spürt man total. Also deine Kraft, deine, alles spürt man. Und das ist so schön. Also ich werde dich da immer dran.
Kantig.
Ja, das spürt man auch. Ich würde, also ich werde dich aber auch immer dran erinnern. Ich meine, gut, ne, das Kantige ist dann eine schöne Nebenwirkung.
Wir erzählen das kurz, kommt einfach, weil es lustig ist.
Ich habe Anke viele Wochen nicht gesehen. Und du hast dann die Tür aufgemacht und das Erste, was mir so aufgefallen ist, dass der Veganismus Anke auch kantiger macht im Gesicht, weil einfach auch ja, Gewicht mitgeht und das Gesicht so kantig wird. Und das Erste, was ich halt sagte, war, Mensch, Anke, du siehst so kantig aus.
Da lache ich jeden Tag drüber, weil an mir ist, ich verspreche es, an mir ist nichts kantig. Außer meinen Fußgelenken und meinen Handgelenken sieht man keine Knochen.
Doch.
Nichts ist kein.
Die oberen Wangenknochen, also die unteren Wangenknochen, die sieht man.
Oh
okay.
Ja.
Aber okay. Lass uns mal
anderes
zurück
Thema,
zum,
kantig, die kantige Anke.
Also wir waren beim Gastgeben. Ja, wir waren erstmal da, dass es keine Traumafolgestörung ist, dass ich mich um jeden Menschen kümmern
möchte.
Ja,
genau.
Weil da geht mir tatsächlich das Herz auf. Ich bin die geborene Gastgeberin.
Absolut.
Und am allerliebsten sehe ich mich in einem Bed and Breakfast in Kroatien, wo immer neue Menschen kommen, ich die immer total herzlich begrüße, mich wie Bolle freue, dass die da sind und die sich auch wie Bolle freuen, dass ich für sie da bin, weil ich bin eine gute Gastgeberin.
Ja.
Und das ist so mein Traum. Ich kümmere mich um die, um alles, was sie brauchen, kümmere ich mich. Und das, ach, wie gesagt, das mache ich eben auch mit den Kindern gerne. Deswegen habe ich nicht so wahnsinnig viel Ruhe und dann gehe ich auch. Aber wie sind wir denn da drauf gekommen?
Wegen Wut und nie alleine und immer alle Altersklassen um dich herum.
Ah, die Altersklassen, genau. Mhm. Und die,
Deine
und dann,
Kinder.
Ich meine, man darf jetzt auch meinen Bruder nicht vergessen. Ich habe ja auch noch einen Bruder, der also auch nicht nur alle Altersklassen, sondern auch verschiedene Gesundheitszustände und verschiedene geistige Gesundheitszustände, die habe ich ja hier auch. So, ich habe so ganz viele Facetten von.
Also du hast im Prinzip das pure Leben die ganze Zeit um dich rum und zwar in allen Varianten. Also wenn jemand inklusiv lebt, dann du.
Ja. Ja, und für mich ist der Begriff inklusiv, also in dem Moment, wenn schon jemand anfängt und sagt, ja, wir müssen hier irgendwie inklusiv sein, ist für mich schon kein Inklusiv mehr, weil ich muss nicht darüber nachdenken, sondern ich nehme die Dinge so, wie sie sind und gucke, kann ich die Umgebung so gestalten, dass alle irgendwie ihren Platz da finden? Das ist für mich Inklusion und nicht irgendwas künstlich herstellen und dann am Ende ja doch Unterschiede machen. Das geht nicht weil und hier und da, sondern Inklusion beginnt auch wieder in mir. Und in meiner Haltung und den Menschen gegenüber. Nee, das ist mir auch sehr wichtig. Aber, nicht nur eigentlich aber ist Quatsch, sondern zurück. zum Thema. Ich erlebe halt mini kleine Kinder. Ich erlebe Menschen, ja, wie sie gerade noch im Mutterleib sind, wie sie auf die Welt kommen, wie der erste Übergang ist von Geburt in ins Leben, wie das Zusammenwachsen, das Bindungsverhalten von Menschen ist, wie die Menschen dann entdecken, wie ihr eigenes Bindungsverhalten eigentlich ist, wie sie selber Bindung erlebt haben, wie sie dann anfangen, die Dinge auf ihr Kind zu übertragen, wo es noch, wenn das Kind noch im Mutterleib ist. Also da haben Mütter und auch Väter, aber meistens Mütter, nochmal vielleicht ganz andere Ideen, wie das alles so laufen soll. Mhm. Und dann kommen die Kinder auf die Welt und dann der Umgang mit denen. Und auch, wie sind dann die Kinder? Ich habe ja jetzt seit so vielen Jahrzehnten Kinder, die ich begleite, und krieg ja mit, welche Eltern in welcher Art und Weise wie mit ihren Kindern umgehen und was am Ende dabei rauskommt, wie die Kinder dann später sind, wenn sie in der Pubertät sind oder Eltern sind, was für Themen sich entwickeln. Mhm. Und da habe ich schon auch Muster festgestellt. Und gerade dieses Thema Wut ist etwas, was ich hier immer habe. Also so die ersten Monate, ich sag mal so, bis das Kind so 15, 16 Monate alt ist, ist ja alles fein. Ist ja meistens alles fein. Wenn dann das Kind aber anfängt zu merken, ich bin ja gar nicht nur Teil dieses Erwachsenen, ich bin ja auch ein eigener Mensch und ich habe sogar einen eigenen Willen. Und dann aber auch feststellen, okay, mein Wille ist aber ja nicht der einzige auf dieser Welt. Es gibt auch Menschen und die haben schon mal anderen Willen. Und dann stoßen diese Willen aufeinander. Mhm. Und dann bricht es aus. Und dann, geht es los.
Ja, da würde ich ganz gern was dazu sagen für die Menschen, die nicht mit Kindern arbeiten, die uns zuhören. Ein Kind mit ungefähr 18 Monaten weiß es erst, dass es existiert.
Ja.
Und dann beginnt im Prinzip die Freude am Leben, die eigene, wo sich Kinder eben nicht mehr nur über andere sehen. Und dann beginnt auch die Zeit, also dann fangen Kinder auch an und sprechen von Ich. Und dann haben sie eben auch, wie du gerade gesagt hast, merken sie, sie haben auch eigene Themen und eigene Wünsche und Bedürfnisse. Und dann versuchen sie das natürlich auch zu leben.
Ja.
Und das darf man lernen. Und das ist ja oft sogar, manchmal gibt es sogar Fachleute, die das nicht wissen, die dann zum Beispiel von einem Kind, das ist mein Lieblingsthema, da kannst du mal ein bisschen mehr dazu sagen, vielleicht, weil du es jeden Tag hast.
Da geht mir der Blutdruck hoch.
Du kriegst einen roten Kopf jetzt, weil du wütend wirst. Und wenn die dann
verzweifelt.
Oder verzweifelt, ja. Werd lieber wütend, da können wir was draus machen. Also entscheide dich für die Wut.
Ja.
Das wäre ein schöner Buchtitel. Entscheide dich für die Wut. Mut tut gut. Ja, also wenn da zum Beispiel, was weiß ich, Kinder mit 1,5 Jahren müssen sich bei einem Kind, das auch 1,5 Jahre ist, entschuldigen für was sie getan haben. Und jemand, der weiß, dass ein Kind mit 15 Monaten noch gar nicht weiß, dass es existiert, für was soll sich denn entschuldigen? Kennt ja das Konzept noch nicht mal. Also gar nichts geht da. Aber erzähl du hast es jeden Tag. Du hast ja auch schon viele Jahre jetzt mit Kindern gearbeitet in dem Alter. Und du hast sicher auch schon viele wütende Eltern erlebt, die zum Beispiel das nicht wussten. Und das finde ich auch, das wäre mal eine spannende Idee. Vielleicht magst du da auch dazu noch was sagen. Was machst du denn mit Eltern, die auf ihre Kinder total wütend sind? Die sagen, ich könnte sie an die Wand klatschen.
Ja.
Was machst du mit denen?
Zunächst einmal habe ich totales Verständnis für die und würde sie gerne in den Arm nehmen und sagen, ich verstehe dich total gut. Und mir ging es auch ganz oft so. Ich würde erstmal wirklich dieses Gefühl total würdigen und sagen, bitte lass es raus. Und das mache ich auch, je nachdem, wie verzweifelt die Eltern sind über die Wut des eigenen Kindes. Ich habe nicht selten Mütter, oft sind es Mütter, Väter agieren das nochmal anders aus. Väter sind anders verzweifelt, Väter sind rationaler, Väter wollen das lösen, Väter wollen ein Konzept, Väter wollen, also es ist wirklich anders. Mhm. Meine Erfahrung, und das sind jetzt Ja, das sind jetzt über 20 Jahre Elternberatung. Das sind also schon ein bisschen was an Erfahrung. Ich kann da schon auch ein bisschen was zurückgreifen. Mhm. Vielleicht sehen das manche Leute anders, aber es ist meine Erfahrung. Mütter sind oft verzweifelt, die wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Mhm. Und da bin ich erstmal total bei ihnen. Niemals würde ich in irgendeiner Weise rügen, wenn eine Mutter zu mir sagt, mir fällt nur noch ein, ihnen auf die Hand zu hauen. Mhm. Ich schreie meinen Sohn, meine Tochter extrem an, ich kann nicht mehr. Mhm. In dem Moment finde ich es so schön, dass sie das sagen, dass ich das nur wertschätze. Einfach nur wertschätzen, das ist erstmal der allererste Schritt, zu sagen, alles ist gut, alles ist gerade so, wie es ist. Und es ist ganz wunderbar, dass du das gerade fühlst und dass du das gerade siehst. Und ich kann dir sagen, Anke, alle Eltern. Ich kriege die Kinder ja so mit einem Jahr. Da sind die ja noch so furchtbar süß und da sind die ja noch so ützelig und pützelig und ach, wie reizend. Na gut, dann kommt ein bisschen Schlafmangel dazu, dann kommt ein bisschen hier und da, sind so die normalen Themen. Und dann auf einmal wasch hat die Mutter eine hängen, wasch fliegt die Kaffeetasse quer durch die Gegend. Und dann ich habe ja auch quer durch die Bank, ich habe auch viele Psychologenkinder, also Kinder von Psychologen. Und da ist es kein Unterschied. Und
das ist total wichtig, weil es ist einfach, Kinder, das ist ja wieder das Thema, wo ich drauf springe. Es ist ein Riesenunterschied, ob es das eigene Kind ist oder ob es das Berufskind, also das Profikind ist. Das kann man nicht vergleichen. Deswegen sage ich ja immer, mein Anspruch an Fachkräfte ist ein ganz anderer wie der Anspruch an Eltern.
Ja. Und die Mutter, genau, wenn nämlich eine Fachkraft zu, ich meine, auch das fände ich toll, wenn eine Fachkraft zu mir käme und sagen würde, Claudia, ich kann nicht mehr, ich habe jetzt zum wiederholten Male das Kind so geschubst, dass es gefallen ist.
Wir haben so viele Fachkräfte.
Auch das würde ich feiern, das würde ich total feiern, weil eben wir haben so viele und wir kommen auch gleich nochmal ein bisschen darauf, warum das so ist und warum es nachvollziehbar ist. Es ist nur nicht nachvollziehbar, nichts zu tun. Es ist total nachvollziehbar, dieses Verhalten zu zeigen. Und wenn jetzt bei mir jemand anrufen würde und würde sagen, Claudia, ich kann nicht mehr. Ich habe zum wiederholten Male, bin ich übergriffig geworden einem Kind gegenüber. Ich habe in meiner Einrichtung keine Möglichkeit, mit irgendwem darüber zu reden. Kann ich mit dir darüber reden? Dann bin ich erstmal, also ich spüre jetzt schon, wie mein Herz aufgeht. Mein Blutdruck und Puls geht total runter und ich bin super offen und habe alle Arme offen, das Herz offen und lade jeden Menschen ein, so etwas auch wirklich mal zu äußern.
Ja.
Und
genau.
sich und nicht davon wegzulaufen. Ja. Und wie wir eben schon gesagt haben, die Emotion ist ja da und das Verhalten lernen wir. Und wenn wir noch in einer verstrickten Verhaltensweise sind, können wir diese aber korrigieren.
Genau, und das ist so wichtig. Da muss ich einfach nur, muss ich was dazu sagen. In dem Moment, wo jemand kommt und sagt, ich tue das, ich mache das, ich kann nicht mehr, dann ist es doch schon gelöst. Ja. Das ist doch damit schon ganz, ganz problematisch sind doch die, nö, alles super, Kindheit super, Kinder super, habe ich noch nie gesehen, Gewalt, was ist das? Mhm. Und da hängt's doch.
Da hängt es total, weil dann kommt ja, wie gesagt, wir haben ja eben auch gehört, die Emotion, die ist da. Und wenn ich halt nicht hingucke, wie ich reagiere, dann reagiere ich primitiv.
Ja.
Und das ist etwas, was wir als Erwachsener korrigieren könnten, in der Kindheit gelernt haben. Also wenn ein Kind nicht die Möglichkeit hat, also es passiert etwas, ein Kind wird am Du zu Ich bedeutet, zum Ich bedeutet, ich habe einen Erwachsenen, dem übergebe ich dieses Gefühl, diese Emotion, das alles, was in mir vor sich geht, übergebe ich einem anderen und der macht es kleiner und gibt es mir so wieder, dass ich es verstehen kann und damit umgehen kann. Das braucht
Containing.
Ein kleines Kind.
Das ist das Containing.
Und das brauchen kleine Kinder, sonst können sie nicht lernen. Sie lernen natürlich, aber sie lernen primitive Verhaltensweisen, die aus, die irgendwo herkommen, um irgendwie zu überleben. Und das ist eben, entweder mache ich gar nichts mehr, haue ab oder greife an. Das ist eben auch dieses Fight, Flight or Freeze.
Genau. Und Kinder brauchen das in den ersten Jahren ganz extrem, aber im Prinzip bis zu ungefähr 6 Jahren brauchen sie eine Koregulation. Und das vergessen viele. Das können auch 4, 5 und manche 6-Jährige noch nicht.
Nee, und auch manche weiteren. Also ich glaube mit Mitte 20.
Viele Erwachsene.
Ja, weil sie ja eben auch, man sagt ja so schön, in den ersten 7 Lebensjahren oder 6 Lebensjahren wird alles programmiert, also die Festplatte. Mhm. Und danach greifen wir quasi nur noch darauf zurück. Mhm. Also wenn ich mit 35 ein Kind habe, was in die Trotzphase kommt, mit 14, 15, 16 Monate so eine Autonomie entwickelt, dann wird ja im Grunde genommen, was passiert dann? Es wird angesprochen, was ich ja selber gelernt habe. Habe ich wirklich vernünftige Strategien erlernt, um mit diesem Gefühl umzugehen? Durfte das da sein? Oder ist es entweder gedeckelt worden oder gar nicht drauf eingegangen worden? Nach dem Motto, du gehst jetzt mal zum Abkühlen ins Zimmer, ich mache die Tür zu, ich schließe vielleicht sogar noch ab, weil das Kind herausrennen würde. Und du kommst wieder aus dem Zimmer, wenn du dich beruhigt hast. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist total gängig. Wenn wir aber ein Kind alleine lassen mit seiner Emotion, dann kann es im Grunde genommen, es will ja dazugehören. Das vorrangige Gefühl ist ja, ich muss zur Gruppe dazugehören. Weil sonst könnte ich sterben. Und ein kleines Kind mit 1,5 Jahren hat noch nicht die Möglichkeit zu denken, die blöde Kuh, die kann mich mal. Das ist dann so mit 14 Jahren dann eher dran. Aber eben nicht, wenn sie zu klein sind. Das heißt, was machen sie? Sie passen sich an. Und das ist dann auch ein Lernen, eine Strategie lernen, wie ich später damit umgehe. Und das ist wiederum das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bin ja so herrlich angepasst. Ich bin ja so ein Fels in der Brandung. Ich bewahre ja immer die Ruhe. Heute ist das tatsächlich auch so, weil ich das alles steuern kann. Ich merke, wenn ich emotional reagiere und auch emotional angepasst bin. Und dann habe ich Möglichkeiten und die nutze ich auch, mich aus der Situation rauszunehmen. Und dann sorge ich gut für mich. Und dann komme ich in einem erwachsenem, gesunden Anteil wieder zurück und manage dann die Situation. Ich bin heute ganz selten nur noch in einem Zustand, den ich selber nicht steuern kann. Aber das war mal anders, weil ich es ja gelernt habe. Und wenn ich dann immer diese unfassbar angepasste, nette Claudia bin und eigentlich innerlich tobe, was passiert dann? Das zeigt sich irgendwann auch auf körperlicher Ebene.
Das ist genau der Punkt. Im Prinzip, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit Stress. Wut ist einfach auch Stress. Ist ein guter Motor, aber der muss praktisch dann, das muss raus und dann kann dieser Stress sich auch wieder regulieren, weil dauerhaft Stress einfach krank macht. Und wir brauchen im Prinzip, wenn wir lernen wollen, wenn wir wollen, dass die Menschheit an sich mit Wut umgehen kann, brauchen wir Martin Buber das Gegenüber, damit wir verstanden werden. Und das heißt, wir brauchen wieder eine Regulation, und Regulation funktioniert halt gerade in den ersten 6 Jahren nur in Beziehungen. Und zwar in einem wohlwollenden Du. Wenn du dein wütendes Kind ins Zimmer schickst, von wegen du kannst wiederkommen, wenn es dir wieder besser geht, also wenn du wieder ruhig bist, stell dich nicht so an, hör auf zu schreien, diese ganzen Dinge. Was lernt ein Mensch? Er lernt nämlich nicht, die Wut zu regulieren. Er lernt, das Gefühl zu unterdrücken. Ja. Und noch schlimmer, dieses unterdrückte Gefühl befähigt Menschen, und das meine ich jetzt nicht im positivsten Sinne, dazu, andere irgendwann zu unterdrücken, weil die hören auch auf, sich selbst zu begegnen. Und lernen sich eben selbst nicht kennen. Sie lernen nicht, sich zu regulieren, sie wollen dann andere regulieren.
Ja. Und was daraus wird, wie sagst du, gerne auch häufig im Podcast, da braucht man nur die Nachrichten anmachen.
Ja. Naja, klar, ich meine, du siehst diese ganze Wut, die auch zum Teil so ungefiltert rauskommt, also ungefiltert im Sinne von, ich lasse es raus. Ich denke wirklich gerade an meine Wut, die ich vorgestern über mich hatte, als ich nicht aus dem Bett gekommen bin. Die habe ich aber niemand ins Gesicht geknallt. Weil es war mir schon klar, warum ich gerade so mit mir bin. Und ich sage ja, ich hatte dann online ein Seminar. Natürlich kriegen das meine Teilnehmenden nicht mit. In den Pausen denke ich mir dann so, jetzt Anke, mach dir einen Tee, atme, renn dreimal die Treppe rauf und runter und jetzt ist aber auch mal gut. Also ich kann dann mich regulieren.
Ja, genau.
Nur wenn ich das nicht könnte, was würde denn passieren? Wir haben das ja auch oft, wir haben das ja in Kitas, wir haben das in Schulen, dass die Erwachsenen mit ihre eigene Wut bei den Kindern rauslassen.
Genau.
Und die lassen sie nicht bei ihrem Chef raus. Die lassen sie bei den vermeintlich Schwächeren raus. Ja, und das, finde ich, ist ein Riesenproblem.
Und jetzt können wir mal nach links und rechts gucken. Und jeder, der diesen Podcast hört, jede, die diesen Podcast hier jetzt hört, wird das schon erlebt haben. Hm. Bei anderen und aber auch bei sich. Also ich sehe das hier immer. Es ist, je nachdem, wie ich morgens drauf bin, wie gut ich um 5 aus dem Bett komme, Dinge schon geschafft habe, mich um mich kümmere, um meine Bedürfnisse kümmere, so mache ich dann, wenn die Kinder kommen, die Tür auf.
Genau.
Und das ist jedes Mal eine ganz klare Entscheidung für die Kinder. Und ich habe es nicht selten so in den vergangenen Jahren gehabt, dass ich die Tür aufmache und ich dann tatsächlich auch eine weinende Mutter im Arm habe, weil ich lade Menschen auch sehr dazu ein, ihre Gefühle zu zeigen. Mhm. Also ich bin jemand, bei dem man, glaube ich, leicht selber seine Gefühle zeigen kann, weil ich es verstehe, Menschen nicht zu verurteilen. Und das kommt aus ganz tiefem Herzen. Das ist einfach, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, so in meiner Physiognomie, dass ich Menschen einlade, aus sich rauskommen zu können. Ich überlege gerade, ich mache auch manchmal Menschen sehr wütend. Das ist nicht immer so. Also manche Menschen reagieren auch ganz anders auf mich. Aber egal, ist jetzt ein anderes Thema.
Naja, ich kann verstehen, warum. Du bist halt einfach so, du bist sehr, sehr, sehr du. Und bist da offen und auch direkt. Und das ist für viele Menschen schwierig, weil du bist natürlich so ein Spiegel. Und wenn ich mich in deinem Spiegel sehe und ich mag mich aber nicht und du spiegelst mich aber so, wie ich bin, dann glaube ich, kann das schon. Ich muss jetzt gerade an, ich bin gerade so sehr in meinem Märchenthema und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, du sitzt mit jemandem zusammen, da fällt mir natürlich Schneewittchen ein, weil du den Spiegel hochhältst. Und der Spiegel in Schneewittchen ist ja nichts anderes wie die Erkenntnis, dass das Selbstbild uns auch täuschen kann. Und wenn du dann praktisch einen Spiegel bist und einen Spiegel, so eine Art Zauberspiegel und jemandem zeigst von wegen, wer bin ich, wenn ich nicht den normalen Spiegel habe, sondern diesen Zauberspiegel, der mir halt zeigt, wie ich wirklich bin. Und dann glaube ich schon, dass da Menschen Wut auch auf sich selbst kriegen, weil sie so nicht sein wollen. In dem Moment wird das Ganze aber natürlich, Achtung, Schatten, wird das Ganze natürlich von innen nach außen verlagert. Und dann sind sie wütend auf dich, weil du ihnen die Dinge sagst, die sie eigentlich wissen, aber noch nicht erkennen und annehmen können. War das jetzt zu wirr?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde dieses Bild mit Schneewittchen total schön und ich glaube, dass da auch jeder was mit anfangen kann. Weil, ich habe mir immer gewünscht, kann denn die Stiefmutter, kann die denn nicht einfach nur nett sein? Kann die nicht einfach nur ihr Herz öffnen für dieses wunderbare Wesen und sich nicht von diesem Wesen angegriffen fühlen? Wie schön wäre denn das Leben für alle? Und auch für sie selber, das weiß ich noch, dass mich das immer total beschäftigt hat, bei Schneewittchen, bei Frau Holle, bei Aschenbrödel. Ich habe immer gedacht, warum muss denn die Stiefmutter so gemein sein? Aber mir war schon immer klar, dass dieses Gemeine eben auch etwas gegen sich ist.
Ja, aber das Gemeine, praktisch die bösen Stiefmütter in den Märchen, sind ja prinzipiell die Schatten in uns. Das sind die dunklen, die unterdrückten, dunklen, neidigen, machthungrigen Anteile, die wir alle haben.
Ja.
Und dieses Zerstörerische, das ist ja im Prinzip nichts anderes wie die Kämpfe, die wir zum Beispiel gegen die Vergänglichkeit kämpfen.
Ja. Ja.
Und das ist so wichtig, dass wir diesen Schatten einfach wenigstens erkennen. Da sind wir aber, also Wut aber, hat viel mit Schattenthemen zu tun.
Aber dann haben wir ja zwei Möglichkeiten. Die Schwiegermutter, ach, die Schwiegermutter, mein Gott, jetzt habe ich es aber auch. Die Stiefmutter.
Aber die Schwiegermutter ist es oft, das stimmt schon. Es gibt ja auch nicht umsonst, gibt es dieses Thema von wegen die böse Schwiegermutter. Das kommt von der bösen Stiefmutter. Das passt alles zusammen. Es gibt also übrigens, ich habe eine wundervolle Schwiegermutter.
Ja.
Meine ist toll. Ich liebe sie total.
Ja, ich auch, absolut. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an sie. Aber ich glaube, sie hört den Podcast gar nicht.
Meine auch.
Und ich werde ja gerade Schwiegermutter. Und das ist auch das ist auch eine sehr spannende Rolle. Aber nochmal dahin: Die Stiefmutter hat ja auch zwei Möglichkeiten. Entweder sie kämpft gegen oder sie integriert es.
Aber dann ist sie ja nicht mehr der Archetyp.
Richtig.
Sie muss ja im Prinzip, diese Rolle braucht sie ja.
Ja, sie
damit
soll ja
bleiben
ruhig.
Wir bei meinem Schneewittchen. Mhm. Sie muss böse sein. Schneewittchen braucht die böse Stiefmutter, damit Schneewittchen heilen kann.
Ja. Und wenn du die Stiefmutter nimmst?
Die muss nicht heilen. Ja, die stirbt ja am Ende.
Die sterben ja.
Ja gut, Gott sei Dank. Das ist ja das Schöne bei den Grimms-Märchen zum Beispiel. Die sind ja nicht alle Märchen so, aber bei den Grimms-Märchen ist es einfach so, dass die, und das ist ja auch so wichtig für Kinder, dieses Verstehen, das Böse stirbt. Das ist so wichtig, dass ein Märchen gut ausgeht, dass das Böse wird bestraft und geht. Also dann ist ja die Heilung im Prinzip da. Und Kinder verstehen ja ganz tief, die verstehen ja Märchen noch richtig.
Ich finde Märchen so wichtig.
Total.
Aber das ist gar nicht mehr. Ich habe hier Gebrüder Grimm stehen.
Ja.
Und ich habe meinen Kindern immer Märchen vorgelesen. Mhm. Ich habe sie aber auch selber so geliebt. Es war für mich so eine Hilfe, mich zu erkennen. Natürlich im Schneewittchen, natürlich in der Goldmarie, natürlich im Aschenbrödel habe ich mich ja immer wieder erkannt. Und wenn ich das dann durchgegangen bin, mir hat das total geholfen.
Ja, das Märchen, es gibt Kultur, also in allen Kulturen, es gibt nicht Kultur, das ist wirklich in allen Kulturen.
Ja.
Märchen und Geschichten werden wirklich zur Heilung, auf Heilungswegen benutzt. Und da steigen wir jetzt nicht ein in dem Podcast, da haben wir sogar ein Angebot, die Schattenarbeit ist auf meiner Homepage noch in dieser Woche zu sehen. Es ist schon fertig. Es muss nur noch hochgeladen werden und ich muss nochmal Korrektur lesen.
Also sehr, sehr spannend. Man hört ja auch, wie du im Thema bist.
Oh,
man hört ja auch deine Begeisterung. Und ich glaube,
ich habe es mich lang nicht getraut, das so zu leben. Aber mittlerweile, also jetzt bin ich wirklich in einer Lebensphase auch angekommen, wo ich sage, wisst ihr was, es ist mir so wichtig, ihr stellt es euch gar nicht vor. Und es ist wirklich so ein wertvoller, wichtiger. Es ist ein anderer Weg und es muss ihn ja niemand gehen, der ihn nicht gehen will. Aber wer ihn gehen will,
so ein einleuchtender Weg. Und ich glaube, das Ganze wird dann auch nochmal von der anderen Seite, das ist ja alles wissenschaftlich auch fundiert, und es
absolut.
Wird nochmal von der anderen Seite greifbar gemacht und so wichtig, weil es ist ja in uns allen drin und das leben wir ja.
Ja, ich sag was Abschließendes dazu. Abschließend ist einfach diese ganze Schattenthematik. Wir haben alle Licht und Schatten. Und wenn wir uns verändern wollen, dann brauchen wir auch sowas wie Krisen. Und eine Krise ist auch mit seinem Schatten umzugehen. Also es muss was sterben, um zu reifen. Und diese ganzen magischen Spiegel in den Märchen, es gibt ja viele Märchen mit so Spiegeln, die zeigen uns Wahrheit, aber nur dann, wenn wir wirklich bereit sind, sie zu sehen. Das heißt, diese ganze Schattenarbeit, Märchenarbeit, Archetypen, kann man nur machen, wenn man das auch wirklich will und auch bereit dafür ist. Und letztendlich geht's ja genau um unser Shiny-Thema. Deswegen, das mache ich ja nicht alleine, das machen wir ja zusammen. Letztendlich geht's immer um Liebe, und zwar in einem ganz, ganz tiefen Sinn Liebe, als die Kraft, die uns heilt. Das ist das Ende. Ach, das ist, ich mag jetzt schon mal, das ist mein scheinender Moment, auch wenn wir noch nicht zu Ende sind. Ich habe ihn schon.
Wir greifen ihn dann einfach auf. Du musst es dir jetzt nur merken, weil ich nochmal zurückkomme.
Kalender, Kalender.
Genau.
Kalender. Liebe ist die Kraft, die uns heilt, als wenn das kein schöner Satz ist.
Das war bei Minute 56, 59. Das notiere ich mir direkt, weil es gibt ja immer, ne, wir zerpflücken ja dann auch immer den ganzen Podcast und ziehen uns diese Dinge da raus. Wenn wir jetzt nochmal hingehen und nochmal vielleicht einen kleinen Avatar erstellen, auch vielleicht unter pädagogischen Fachkräften, wenn jetzt ein Kind so außer sich gerät, also total wütend wird, Dinge wegschmeißt, gerne auch genommen den Teller des Nebenmannes, der Nebenfrau, der wird dann einfach mal hochgehoben und quer durch die Gegend gepfeffert. Wirklich da ruhig zu bleiben, ist ein Lernweg. Das ist aber möglich. Das ist total möglich. Und auch da gebe ich Seminare und gebe mein Wissen weiter und liebe es, mit Menschen zu arbeiten, weil es ist möglich. Aber was passiert erstmal? Dieses Gefühl, was dieses Kind in mir auslöst, wie das Wort schon sagt, ist ja in mir. Also rein äußerlich betrachtet ist ein Kind, was geistig noch nicht in der Lage ist, sein Handeln zu überdenken, hebt einen Gegenstand hoch und befördert ihn an eine andere Stelle. Ist ja jetzt erstmal nichts Dramatisches. So, ist ja nichts passiert, ist ja keiner tot, ist ja keiner irgendwie was.
Ja, der Dreck fliegt durch die ganze Burg.
Ja, aber was ist denn passiert, als ich Dreck mit 1,5 Jahren durch die Burg befördert habe? Habe ich ja auch gemacht, hast du gemacht, haben alle Kinder
gemacht. Nein, ich habe das nie gemacht.
Hast du gemacht, du hast sogar Brot angekaut. Brotlaibe. Tonnenweise, die man da nicht mehr, doch, die hat man doch noch verkauft, aber denen fehlte immer die Spitze.
Okay, ganz kurz, meine Großeltern hatten eine Bäckerei und da lagen so die sogenannten 4 Pfünder Brotlaibe, lagen in so Regalen auf genau meiner Mundhöhe. Und ich habe
dann,
wenn
sie gekrabbelt ist.
Ja, und dann bin ich halt so durch diesen Bäckerladen gekrabbelt und habe die Brotkruste von dem, also in Bayern heißt das Scherzel. Wie heißt denn das? In Weilbach heißt es Knörpsle. Also dieses Ding halt Ende
Knäppchen,
am Ende. Brotanschnitt. Und dann dachten die, es sind Mäuse im Haus und dabei waren das meine süßen kleinen Mäusezähnchen.
Also wenn deine Umgebung dich so liebevoll dadurch begleitet hat, wie sie es heutzutage erzählen, ist ja alles gut. Wenn du aber dafür auf dem stillen Stuhl gelandet bist, obwohl so modern waren sie noch nicht, da gab es noch andere Methoden.
Bei uns gab es keinen stiller Stuhl, hatte ich nicht.
Na, vielleicht eine stille Kammer oder einen stillen Keller oder so.
Nee. Ja, später hatte ich viel Zimmerarrest. Aber da war ich schon sehr viel, sehr, sehr viel älter.
So, auf jeden Fall.
Wie Knutschen habe ich im Zimmer rest. Mein Gott.
Musstest du im Zimmer wegen Knutschen?
Ja, ich wurde mal bestraft wegen Knutschen in der Öffentlichkeit.
Oh mein Gott, das ist ja schon wieder schön. Die Anke, wilde Maus vom Odenwald.
Mit Achtung, mit einem Motorradrocker. Das war das von wegen Knutschen in der Öffentlichkeit mit einem Rocker. Es war aber kein Rocker, der Typ hatte einen Mofa. Und hatte, während wir geknutscht haben, seinen Helm so im Arm hängen. Und man hat mich gesehen, wie ich einen mit einem Motorradrocker geknutscht habe.
Oh
Zimmerrest.
Mein Gott, ist das süß. Ja, jetzt mal zurück zu dem 15
Brot.
Monate.
War besser.
Ja, zum 15 Monate alten Kind,
ja,
welches
genau.
In der Kita das Essen durch die Gegend pfeffert. Und dann löst das ja etwas aus in der Person, die dieses Kind begleitet. Im besten Fall löst es aus, oh, okay, ich glaube, wir holen mal einen Lappen oder irgendwie was und dann machen wir das sauber und dann gucken wir, ist es vielleicht besser, das Kind ein Stückchen woanders hinzusetzen? Hat das Kind vielleicht gerade gar keinen Hunger mehr und möchte irgendwas anderes machen, hat es schon genug gegessen. Da gibt es ja viele rationale Möglichkeiten, die man überlegen könnte. Es ist aber so, dass diese Handlung des Kindes in uns etwas auslöst, was wir selber erlebt haben und wo wir selber für sanktioniert wurden, wo wir uns erschrocken haben über die Reaktion unseres Gegenübers. Und das bleibt ja in uns, das bleibt ja als Fragment in unserem Gehirn irgendwo drin. Spätestens seit Alles steht Kopf müsste jeder wissen, dass es sowas gibt. Mhm. Und in solchen Momenten, wenn ich also in die Resonanz mit einem Kind gehe und mit den eigenen, ist es natürlich noch heftiger, dann kommt dieses Gefühl, was ich damals abgespeichert habe, kommt hoch. Das setzt wiederum in meinem Gehirn Bereiche außer Kraft, die rationale Entscheidungen treffen können. Und dann handle ich primitiv, weil ich in dem Moment auch nur eine primitive Handlung, nämlich wie komme ich mit diesem heftigen Gefühl klar, als kleines Kind abspeichern konnte. Dieses Gefühl überkommt mich jetzt mit Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50, im besten Fall vielleicht dann auch nicht mehr. Und ich tue etwas. Ja, dann hast du jetzt wohl keinen Hunger mehr. Nehme ruppig das Kind vom Stuhl, stelle es etwas ruppig auf den Boden, wische durch das Gesicht. Ja, dann musst du jetzt woanders hingehen. Oder du kriegst keinen Nachtisch, wenn du so. Und ich habe es jetzt, bla 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 bla. Jeder weiß, was passiert. Ich halte an mich, dass ich vielleicht nicht so offensichtlich aggressiv werde dem Kind gegenüber, aber das reicht eigentlich schon, weil das Kind muss auch durch diese Situation begleitet werden.
Ja.
Gefühle gespiegelt, Handlung gespiegelt. Natürlich muss man auch eingreifen, aber wir sind die Erwachsenen, wir geben den Rahmen vor. Nur wenn ich emotional reagiere auf ein Verhalten eines Kindes, ist es immer das, was in mir abgespeichert wurde, als ich selber mal so gehandhabt habe. Das ist ungefähr so, wenn wir uns vorstellen, der Kfz-Mechatroniker ist in der Lehre und ihm wird gezeigt, wie man ein Werkzeug benutzt. Und irgendwann ist er fertig mit der Lehre und benutzt jetzt dieses Werkzeug, so wie er es gelernt hat.
Genau, und das kann man auf der körperlichen Ebene sogar ganz gut erklären. Also Hippocampus, Hirn, da werden Erinnerungen sogar bewusst abgespeichert und die werden sogar mit Zeit und Raum und Ort sogar noch verbunden. Amygdala, da geht es um die Emotionen, da Angst, Bedrohung und so weiter. Und dann haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir haben den Vagusnerv. Und der verbindet praktisch Gehirn mit Körper und reguliert über ein autonomes Nervensystem einfach auch unsere Emotionen. Und es gibt ja oft so dieses von wegen Rückenschmerzen, wo Menschen einfach auch steif werden und jeder weiß, glaube ich, mittlerweile, was Faszien sind. Und Faszien werden auch so als Gedächtnis des Körpers beschrieben. Das heißt, wir haben dann praktisch harte Faszien, wenn wir viel Stress haben. Und wenn jetzt jemand mit einem Kind so umgeht, wie du es jetzt gerade erzählt hast, und das ist nochmal nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Dass es in fast jeder Einrichtung Menschen gibt, die so mit Kindern umgehen. Die Regel ist nicht, dass Menschen so mit Kindern umgehen, aber wir haben überall Menschen, die so mit Kindern umgehen. Und dann sind wir wieder beim Thema, sind die in einem Team, wo die drüber sprechen können, kommen die zu dir und sagen, ich habe schon wieder ein Kind angebrüllt. In dem Moment ist es ja schon, ich sag mal, das ist ja schon die Lösung, ja, das zu erkennen.
Genau.
Die Menschen, die aber so mit Kindern umgehen, egal jetzt, ob das Eltern sind oder ob das Fachkräfte sind, bei Fachkräften habe ich eben einen anderen Anspruch, denen geht's ja selber nicht gut, weil die haben in dem Moment harte Faszien. Die sind in diese Zeit zurückversetzt, in denen es ihnen selber so ging. Sie wissen das nur nicht bewusst. Das heißt, es sind diese unverarbeiteten Erlebnisse, eventuell sogar traumatische Erlebnisse. Und dadurch haben Menschen chronischen Stress, Kopfweh, Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme. Dadurch haben sie zum Beispiel, Achtung, hohen Blutdruck,
Husten
oder auch wirklich, also ich weiß, unterdrückte Trauer, habe ich mich neulich mit beschäftigt, macht Atemprobleme. Der Weg daraus, der führt aber über Gespräche, eventuell auch über Körpertherapien, müssen gar nicht Therapien sein, kann einfach Tanzen sein. Da haben wir auch mit der Gunda drüber gesprochen, dieses Schütteln und dieses Zittern, wo die Gunda gesagt hat, sie macht das so, und das weißt ja du besser als ich, diese Übung, du machst ja diese ganzen Traumageschichten, dieses, wo man den Körper so ausschüttelt und so weiter. Und weißt, wir haben halt alles da. Und ich glaube, wichtig ist einfach für Menschen, die uns zuhören, zu wissen, dass ein Körper gar nichts vergisst, aber er heilen kann. Und es kann dann über Schattenarbeit sein, über Körperarbeit. Da muss man halt schauen, was bitzelt denn mich? Was macht mir Spaß? Und ich liebe halt diese ganzen jungschen Archetypen, Märchen und diese Themen. Ein anderer geht Bergsteigen. Bin ich nicht dabei.
Ich fahre auch lieber hoch auf den Berg und laufe runter oder so. Aber wir müssen halt lernen, dass wir die Umgebung sind des Kindes, in dem es sich bewegt. Und wenn wir merken, dass das Kind eine Emotion zeigt, dann darf das Kind den Umgang damit lernen. Und das heißt erstmal, dass die Emotion auch da sein darf und dass sie willkommen ist. Und dann darf ich dem Kind Verhaltensweisen mit anbieten, selbst bei den ganz Kleinen. Es ist so, für mich ist es ganz wichtig, dass ich mich erstmal runterpegel. Sobald ich merke, ich merke das schon in der Art und Weise, wie ich zum Beispiel ein Tuch halte, womit ich dem Kind gleich die Fingerchen oder den Mund abwische. Wenn ich dieses Tuch schon verkrampft halte, dann merke ich, in mir ist so viel Emotion und die darf jetzt erstmal runterkommen.
Ja, genau.
Früher bin ich mit diesem Tuch unsanft über die Händchen und etwas unsanfter über den Mund und ein bisschen genervter. Das passiert mir heute fast gar nicht mehr. Also fast ist wirklich ganz, ganz minimal. Nur ich bin kein Übermensch und deswegen will ich nicht sagen, dass mir das nicht trotzdem passiert. So, was ich zum Beispiel in der Küche habe, ist, ich habe in der Schublade neben meinen Kochlöffeln 3 Jonglierbälle. Und wenn ich merke, dass ich irgendwie hochgepegelt bin, gucke ich, dass ich mich wieder runterpegel, damit nämlich meine Amygdala die Möglichkeit hat, rationale Entscheidungen zu treffen. Also, dass da nicht nur irgendwie, oh, ich hau jetzt ab oder ich greife an oder ich tue gar nichts mehr, sondern dass ich immer noch, also dass mein präfrontaler Kortex, also die Gehirnregion im Gehirn, die dafür Sorge trägt, dass überhaupt rationale Entscheidungen möglich sind, dass der sich nicht vom Acker macht und sagt, nee, das ist mir alles zu heikel, ich bin dann mal weg. So, auf jeden Fall nehme ich diese Jonglierbälle und jongliere. Mittlerweile kann ich das gut. Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt kann ich mit 3 Bällen wirklich gut jonglieren und ich komme total wieder bei mir an. Und ich merke richtig, wie das wieder angeknipst wird, dass ich denken kann. Mhm. Und die Kinder, die finden es auch toll, weil die macht ja was ganz anderes irgendwie, als vielleicht jetzt auch erwartet wurde. Und auch die werden ruhiger. Und wenn wir dann beide wieder ruhiger sind, dann kann ich wieder eine gute Lösung anbieten. Und wenn ich auch merke, dass die drüber sind, dann fange ich nicht an, laut zu werden, sondern ich überlege mir, oh, ich glaube, die brauchen jetzt Bewegung. Und dann mache ich die Türen auf und dann geht es in den Garten. Und dann bleibe ich auch nicht da sitzen, weil jetzt ein Kind ständig den Gummistiefel wegwirft. Dann sage ich nicht 10.000 Mal, zieh jetzt den Gummistiefel an, sondern ich nehme mir den Gummistiefel, wir gehen schon mal raus und draußen helfe ich dann dem Kind, den Gummistiefel anzuziehen. Mhm. Also ich gehe nicht in diese Machtspiele, sondern ich löse die Situation als erwachsener Mensch. Und wann kann ich das? Das kann ich nur, wenn ich bei mir angekommen bin. Wenn ich in dieser Emotion bleibe, dann nutzen mir die Strategien nichts, weil ich sie ja nicht anwenden kann. Und da sind wir wieder bei unserem Glitterflitter über Scheiße streuen. Die ganzen tollen Strategien nutzen nichts, wenn wir sie nicht anwenden können.
Und wenn wir nicht bei uns sind. Du hast gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt. Das Thema mache ich nicht mehr auf, aber es ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Da hätte ich eventuell sogar einen Podcast-Gast, eine Gästin für uns.
Sehr gut.
Das Thema Machtspiele.
Ach, ja.
Das ist ein Riesenthema. Und da frage ich mich auch schon seit Jahrzehnten, warum? Warum gehe ich mit einem 1,5-jährigen oder auch mit einem 8-jährigen Kind in einen Machtkampf zum Teil sogar, wo ich meine, das ist doch, wozu, was ist da in mir kaputt?
Ja, genau.
Oder ungeheilt, dass ich das tun muss. Und also ich bleibe jetzt wirklich bei meinem scheinenden Moment. Da war wohl zu wenig Liebe da. Sonst müsste ich diesen Schmerz, der da offen ist, diese Wunde, die da noch blutet, die müsste ich nicht versuchen zu stillen mit einem Kind, das sie überhaupt nicht stillen kann.
Genau.
Also ich mache jetzt meinen scheinenden Moment. Mein scheinender Moment ist wieder mal zwei. Einmal ist es, dass die Liebe die Kraft ist, die uns heilt. Und dann habe ich noch, dass Märchen Wegweiser für die Seele sind.
Mein scheinender Moment ist nur ein kurzer Satz, der vielleicht das aber auch noch unterstreicht. Was ist in mir verrückt? Also was ist in mir kaputt oder verrückt? Kaputt ist so endgültig, deswegen sage ich verrückt. Was ist da in der Schieflage? Und weil genau da ist der Weg.
Genau.
Und alle Techniken sind der zweite Weg. Erstmal ist überhaupt es zu spüren und zuzulassen und zu wissen, es passiert nichts, es ist alles gut. Und dann ist da der Weg. Das ist mein scheinender Moment. Danke, Anke.
Den mag ich gern. Ich danke dir.
Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.